habe mir gedacht, dass an Ostern, der Tag der Auferstehung, man auch sehr gut über die Sendscheiben predigen kann, weil die ja Briefe von Jesus persönlich sind. Der Auferstandene schreibt, und heute gucken wir, was er seiner Gemeinde in Pergamon schreibt. Wir feiern heute das Osterfest. Und den Ostertext habe ich am Anfang ja schon gelesen. Jesus hat später seinen Geist gesandt und damit den Startschuss für die Gemeinde nach dem Neuen Testament gelegt, die wir bis heute leben. Und gerade auf den letzten Seiten der Bibel lesen wir, dass Jesus wiederkommen wird. Und ich denke, dass gerade die Sendschreiben uns immer wieder hilfreiche Tipps geben und Hinweise geben, wo wir überprüfen können, wie gelingt eigentlich uns das Gemeindeleben, uns der Frage stellen, was würde Jesus uns sagen, uns schreiben. Zunächst ein paar Informationen zu Pergamon. Ihr seht hier wieder die Karte mit den Orten, an die die Sendschreiben gingen. Pergamon ist rot eingekreist. Heute heißt die Stadt, weiß es jemand? Bergama, die gibt's noch. Sie hatte damals die zweitgrößte Bibliothek in der antiken Welt. Nur Alexandria war noch größer. Ist der Ort, an dem das Pergamon erfunden wurde, eine Legende. Gehörte zu den loyalsten Unterstützern Roms, die Stadt. Und sie besaß eine Riesenfülle von Heiligtümern, also Götzenverehrungen. Hier wurden viele Götter verehrt, wie zum Beispiel, es gab den Zeus-Altar, das Athena-Heiligtum, Demeter-Heiligtum, Hera-Heiligtum, Dionysos-Tempel, Trajaneum, Rote Halle, Asklepion. Also da gab es einiges, was an Götzendienst zu bieten war. Pergamon war auch der Ursprung des Schlangenkults, der damals über 200 Heiligtümer unterhielt. Und das berühmteste Bauwerk, der Pergamon-Altar, ihr seht hier auf dem Bild eine Teilrekonstruktion aus dem Pergamon-Museum in Berlin. Ich glaube, fürs gerade geschlossene, gerade renoviert, die nächsten 20 Jahre oder so. Ja, war ziemlich lange, was sie dafür angesetzt haben. Und an diese Gemeinde in Pergamon, die nun inmitten, deswegen habe ich diese Bilder gezeigt, inmitten dieser Göttervielfalt lebt, schreibt nun der Herr Jesus diesen Brief. Ich lese ihn uns erstmal am Stück, ist Offenbarung 2, 12 bis 17. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt, der da hat das zweischneidige und spitze Schwert. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron Satans ist, und du hältst fest an meinem Namen und hast nicht verleugnet die Treue zu mir, selbst nicht in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der getötet worden ist bei euch, wo der Satan wohnt. Aber ich habe eine Kleinigkeit wider dich, dass du dort solche hast, die festhalten an der Lehre Bileams, der den Balak lehrte, die Söhne Israels zum Abfall zu verführen, Götzenopferfleisch zu essen und Unzucht zu treiben. So hast du solche, die gleicherweise an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Tue also Buße. Wenn aber nicht, komme ich dir schnell und werde mit ihnen kriegen, mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem Sieger werde ich geben vom verborgenen Manna, und ich werde ihm geben einen weißen Stein und auf dem weißen Stein einen neuen Namen geschrieben, welchen niemand weiß, außer dem, der ihn empfängt. Bisschen holprige Übersetzung, das ist aus der Wuppertaler Studienbibel. Ich habe sie genommen, weil sie versucht, den Text doch möglichst inhaltlich gut wiederzugeben. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt der, der da hat das zweischneidige spitze Schwert. Jesus spricht messerscharfe Worte. Zur Erinnerung, Jesus stellt sich jeder Gemeinde persönlich und situationsabhängig vor. Smyrna, der kleinen Gemeinde der großen Verfolgung, in der blühenden Großstadt begegnet er als der Überwinder, der Sieger. Und hier der Gemeinde in Pergamon stellt er sich vor als der, der das scharfe, zweischneidige, spitze Schwert hat. Ein frisch geschärftes Messer, finde ich, ist eine feine Sache. Mein Job ist es oft bei uns zu Hause, das Fleisch zu schneiden, mache ich auch gerne, solange das Messer scharf ist. Wenn es nicht scharf ist, macht es keinen Spaß. Da muss es geschärft werden. Und wie scharf so ein Messer sein kann, das weiß ich sein Kleid auf. Ich habe hier immer noch eine Narbe am Daumen. Erinnere ich mir genau, da hatte meine Großmutter meinem Vater ein Schweizer Messer geschenkt. Beim Spaziergang sagte ich als Kind, ich kann das auch. und habe einen Apfel aufgeschnitten, einen halben Daumen mit eingeschnitten. Scharfe Sache. Also ein scharfes Messer, das überall durchgeht, begegnet jetzt Jesus hier auch seiner Gemeinde in Pergamon. Und er sagt, er wird sauber abschneiden, was von dem, was gut ist und was nicht gut ist. Es wird ein sauberer Schnitt sein, aber eben ein Schnitt, der abtrennen wird. Und wenn man mal zurückdenkt an den Brief von Paulus an die Galater über die Waffenrüstung, da ist auch von einem zweischneidigen Schwert die Rede, von einem Schwert, das wir einsetzen sollen. Dieses Schwert ist das Wort Gottes, ist Jesus selber. Und hier spricht Jesus dieses Schwert an seine Gemeinde. Und diese messerscharfe Worte sind genau, immer konkret, immer ehrlich, eindeutig und ohne Interpretationsspielraum. Und vor allem sind sie immer verbindlich. Da kann man nicht diskutieren. Wo Gott sich zu Wort meldet, wird Klartext gesprochen. Dann wird Schuld beim Namen genannt, Lebensentwürfe, persönliche Vorstellungen, Überzeugungen hinterfragt und auch korrigiert. Und bei jedem faulen Fleisch, jeder Sünde, die weggeschnitten werden muss, gehört bei Jesus aber auch das Angebot dazu, der Vergebung, der Umkehr. Jesus schneidet das ab, was weg muss, macht mich aber heil, dass ich in einer heilen Beziehung neu anfangen kann. So knallhart, eindeutig und mit messerscharfem Durchblick sagt Jesus zuerst einmal seiner stark angefochtenen Gemeinde etwas sehr Ermutigendes. Nämlich er weiß, wo sie wohnt. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron Satans ist. Jesus weiß alles. Nicht nur damals in den Gemeinden weiß er, was abging, auch bei uns. Denn wir haben es heute schon ein paar Mal gesungen und zugerufen, der Auferstandene lebt. Wir haben einen Gott, der weiß, was los ist. Und darum gilt auch ganz persönlich, hier und heute, er weiß auch, was bei dir zu Hause abgeht. Wie es dir gerade geht. Wo deine Baustellen sind, deine Kämpfe sind. Deine Krankheiten. Er weiß auch, was in unserer Politik abgeht. Müssen wir ihm nicht erst sagen, er weiß es. Er weiß, was in unserer Gesellschaft, unserem Land, in dieser Welt los ist. Wir müssen es ihm nicht sagen, er weiß es. Wir dürfen mit ihm darüber reden, können, sollen. Aber wir sagen nichts Neues. Und er weiß auch, was der Gemeinde in Pergamon zu schaffen macht. Das ist hier der Thron Satans. Aber was ist der Thron Satans? Was könnte das sein? Die Ausleger sind sich nicht ganz einig, was konkret damit gemeint ist. Bei der Riesenauswahl, die ich vorhin vorgestellt habe, kann man sich vorstellen, da gab es hier viele Throne und auf allen waren irgendwelche Variationen von Satan sowieso, die verehrt wurden. Einige meinen, damit sei der Pergamon-Altar gemeint, der hoch über Pergamon thronte. Hier auf dem Bild seht ihr Reste der Ruine oberhalb von Bergama. Sehr beeindruckend. Andere Deutungsmöglichkeiten gehen davon aus, dass mit dem Thron Satans gemeint sein könnte ein alter Königssitz. War Ursprung und Verehrung der Kaiser als Götter. Dass man sich vor diesen Göttern Kaisern niederwarf und das als Thron Satans meinte. Es war der Tempel für Kaiser Augustus dort, die älteste und wichtigste Stätte des Kaiserkultes. War die Stadt des ersten Blutzeugen, haben wir gerade gelesen, des Antipas, der sein Leben ließ. Es gab dort einen riesigen Zeus-Altar, auch 300 Meter über der Stadt, eines der von heute noch existierenden sieben Weltwunder. Es war die Hochburg des Wissens und der Kunst, zweitgrößte Bibliothek, habe ich vorhin erwähnt, das Zentrum des Hellenismus. Und von da aus wurde damals Zeitgeist geprägt. Und wenn man das so versucht, das Ganze sich so vor Augen zu führen, merkt man, wie kann man auch sagen, hier hatte Satan viele Eisen im Feuer. Viele Möglichkeiten, Menschen zu fesseln, zu bannen und von Gott wegzuhalten. Vielleicht gerade diese vielfältige und massive Auftreten von Götzenkult, Okkultum mehr gemeint, dass Jesus zusammenfassend davon spricht, dass hier der Thron Satan steht. Wäre für mich eine plausible Erklärung, denn noch eines hatte hier auch riesigen Einfluss und das war der Schlangenkult. Der damit verehrte Gott hieß Asklepios Soter. Es war ein Heilungsgott, Soter, da steckt auch Retter drin. Jesus, unser Soter, unser Retter und Heiland. Und er hieß Asklepios Soter, ein Heilungsgott. Und Pergamon war sein Heilungszentrum. Von hier aus wurden 200 Heiligtümer in der ganzen Welt betreut. Ihr seht hier die Statue des Asklepios, da fehlt der Kopf. Man hat versucht zu rekonstruieren, man stellt ihn sich vor mit einem langen Bart. Und die Kranken brachte man in seine Tempel wo er ihnen dann im Traum erschienen sein soll und die korrekte Behandlung mitteilte. Es gibt verschiedene Geschichten und Mythen über ihn. Er soll das gesamte Gesundheitswesen damals, so würden wir heute sagen, also die ganze Medizin beherrscht und sogar Tote lebendig gemacht haben. Und wir wissen, dass nicht nur Gott Möglichkeiten hat, übersinnliche Dinge zu tun, Satan mit seinen Mächten auch. Und ein Wunder an sich ist nicht immer ein Hinweis, wo es herkommt. Bis heute ist davon übrig geblieben, kennt ihr vielleicht, der Äskulapstab, das Symbol der Ärzte und der Pharmazie. Allein die Aufzählung an diesen ganzen Götterzentren, dieser vielfältigen Götterverehrung, diesem ausgeprägten Götterkult, machen, glaube ich, schon eines deutlich, dass in Pergamon schwer war, wie wir heute sagen würden, im Wettbewerb der Religionen und Kulturen einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Und ich finde es naheliegend, dass die Summe aller dieser Gottheiten und Einflüsse, die ja alles Alternativen zum einzig wahren Gott sein wollen, dabei allesamt als die vielfältige Erscheinungsform Satans sind, die ja als Thron Satans bezeichnet werden. Und so schreibt Jesus an die Pergamoner Christen: Du baust Gemeinde, wo der Thron Satans steht, also wo Satan in unglaublicher Vielfalt und Hingabe verehrt wird. Wie würde Jesus unsere Zeit, unsere Kultur beschreiben? Wir leben in einer Zeit, in der die alten Kulte und Riten immer mehr Zulauf haben. Es ist faszinierend geworden, was so die Germanen früher glaubten. Esoterik sowieso. Mit ihrer unüberschaubaren Vielfalt. Und alles sind letztlich Variationen von Satans Verehrung. Und hat Satan tut so manches Mal alles, als der Heiland, der Retter zu wirken. Bis in die Medizin hinein. Und auch der Islam in unserem Land wird immer mehr hofiert und Jesus verleumdet. Was würde Jesus sagen zu unserer Zeit, in der wir heute Gemeinde bauen? Wie geht die Gemeinde in Pergamon mit dieser Situation um? Was Jesus über sie sagt, lesen wir hier. Du hältst fest an meinem Namen und hast nicht verleugnet die Treue zu mir. Selbst nicht in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der getötet worden ist bei euch, wo der Satan wohnt. Dieses Urteil fällt erstmal sehr, sehr positiv aus. Trotz des Zeitgeistes, der dämonischen Wunden und Einflüsse, sagt er, hast du an mir festgehalten, bist du mir, meinem Namen treu geblieben. Und diesem Frontalangriff Satans mit dieser reizvollen Vielfalt und Angeboten, sagt er, da widersteht ihr als Gemeinde bravourös. Ihr lasst euch davon nicht blenden. Wie gelingt dir das? Wörtlich heißt es, du klammerst dich an meinen Namen. Du klammerst dich allein an Jesus Christus. Der Ideologie, in der du lebst, zum Trotz, den weltweiten Trends, dem Okkultismus, den vielfältigen Religionen, zum Trotz hältst du an meinem Namen fest. Und sogar dem gesellschaftlichen Druck zum Trotz. Welchen Namen die Götter auch trugen und welches Heil, Gesundheit sie auch versprachen. Sie hielten an Jesus fest. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe Menschen erlebt, Christen erlebt, wenn Krankheiten kamen und sie keinen Ausweg wussten, dass sie sich auch in Bereiche begeben haben, wo Mächte zum Einfluss kamen oder angerufen wurden, die nicht von Gott kamen. Es gibt so Bereiche in der Medizin, wo man sich auf irgendwelche Schwingungen, Mächte und Dämonen einlassen kann. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Und als ich dann Leute darauf ansprach, sagten sie zu mir: Ach, wieso? Es hilft doch. Von wem hole ich mir Hilfe? Die Gemeinde sagte: Wir holen uns nur Hilfe bei unserem Herrn und Heiland. Das Heil liegt allein im Namen Jesu. An dieser Stelle auch nochmal die Frage an uns: Wie würde Jesu Urteil bei uns lauten? Woran klammern wir uns, allen Trends zum Trotz? Allein an Jesus? Wie verbindlich ist das Wort Gottes für unsere Entscheidungen? Klammern wir uns an Jesus oder neigen wir dazu, den einen oder anderen Kompromiss doch einzugehen? Das waren jeweils die Herausforderungen am Thron Satans für Pergamon. Eine moderne Stadt voller Leben, voller Vielfalt, mit attraktiven Angeboten und reichhaltigen kulturellen Veranstaltungen, voller kluger Leute mit hervorragendem Wissen, Die Bibliothek war nicht umsonst die zweitgrößte. Aber Jesus hebt genau die hervor, die da nicht mitgemacht haben. Die darum nicht dem Satan dienten. Und die dafür sogar mit ihrem Leben bezahlten, weil sie Jesus treu waren. Antipas, der treue Zeuge. Vermutlich, so geht man davon aus, wurde er ein Opfer des Fanatismus. Zumindest deuten die griechischen Worte darauf hin, die sonst in diesem Zusammenhang mit seinem Tod gebraucht werden. Also bis hierhin erstmal ein richtig dickes Lob vom Thron Gottes. Und jetzt wird klar, dass das Zweischneidige, dieses scharfe Schwert, sich nicht blenden lässt. Und wenn da auch nur eine kleine faule Stelle ist, er drückt kein Auge zu. Und jetzt sagt Jesus, der Herr, was nicht gut läuft, was unbedingt abgeschnitten werden muss. Aber ich habe eine Kleinigkeit wider dich, dass du solche hast, die festhalten an der Lehre Biliams, der den Balak lehrte, die Söhne Israels zum Abfall zu verführen, Götzenopferfleisch zu essen und Unzucht zu treiben. So hast du, ja auch du, solche, die gleicherweise an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Tue also Buße. Wenn aber nicht, komme ich dir schnell und werde mit ihnen kriegen, mit dem Schwert meines Mundes werde ich sie bekämpfen. Worauf bezieht sich die Lehre Biliams, kann man nachlesen in 4. Mose 25. Es ging um die Eroberung des verheißenen Landes, das Volk Israel marschiert los, die Erfolgswelle war da, keiner kann gegen sie siegen, da tritt der König Balak auf und versucht, das Volk Gottes verfluchen zu lassen durch Biliam. Biliam soll es tun, kann aber am Ende, ist eine längere Geschichte, kann am Ende aber nur das tun, was Gott sagt, und statt des Fluches segnet er das Volk. Dann gibt er aber den Tipp, versucht es doch, euch zu vermischen. Tut euch gut mit ihnen, vermischt euch. Und mit diesem Vermischen, dieser Völkervermischung, dieser Vermischung von Gottesverehrung und Götterverehrung, ging sexuelle Unmoral einher und dann auch der Abfall. Also Biliam gibt, als alles Erfolg war, Balak dem feindlichen König den Rat, pflege Freundschaft mit ihnen, lass sich untereinander verheiraten. Die Liebe zu den Gottlosen wird nicht ohne Folgen bleiben. Das war genau das Gegenteil von dem, was Gott sagt. Er sagte, ihr kriegt dieses Land, ich will euer Gott sein und alle anderen Götter sollen hier keine Rolle mehr spielen, ihr sollt ihr ausrotten. Und die Welt soll an mir sehen und an euch sehen, wie Leben mit Gott funktioniert. Das war die Anweisung, die Gott gegeben hatte. Wie schwer das zu leben ist, lesen wir auch an König Salomo. Der König voller Weisheit und Einfluss und ganz vieler Frauen. Ganz viele heidnische Frauen, die ihre Götter alle mitbrachten. Und gegen sein Lebensende verfiel er auch oder betete auch diese Götter mit an. Gott weiß um diese Versuchung, wenn man das nicht abschneidet. Denn nicht mehr Gottes Wille, Gottes Wort prägt dann sein Volk, sondern irgendwann immer mehr, ich möchte aber nicht anders sein wie die anderen. Ich möchte so leben wie mein Nachbar. Ich möchte so leben wie der Reiche gegenüber. Ich möchte so leben wie... aber nicht mehr so leben, wie Gottes will. Wie lief das in Pergamon ab? Das Essen im Tempel der Götter galt hier als gesellschaftliche Verpflichtung, als Brauchtum. Da musste man dabei sein, um in zu sein, um sich nicht vom gesellschaftlichen Leben auszuschließen. Allerdings, und das ist der Unterschied zu dem, Paulus schreibt ja, dass nicht das uns unrein macht, was wir zu uns nehmen, sondern was aus unserem Mund herauskommt, auch in die Situation hinein, wo es die Frage ist, darf ich auf dem Markt Fleisch kaufen, was irgendwelchen Göttern mal geweiht war. Da sagte Paulus, es gibt nur einen Gott. Was mit dem Fleisch auch immer gemacht wurde, ist witzlos. Aber hier ging es darum, dass man an diesen Götzenkulten teilnahm. Es war selbstverständlich, man nahm daran teil. War Teil dieses Götzenkultes. Wer also mit aß, war aktiv daran beteiligt. Und wer nicht mitmachte, war logischerweise Außenseiter. Im Anschluss folgten dann auf diese Feiern sexuelle Ausschweifungen, Orgien und einige der Christen machten das fröhlich mit. Und heute? Auch wir können der Nachfolge vieles gut und richtig machen. Aber wo es um gutes Essen oder Sex, wo es um Geld und Gesundheit, wo es um meine Wünsche, meine Ziele, meine Zeit geht, bin ich bereit, nach Jesu Wort, wenn Jesus das will, anders zu leben? Was ist vielleicht die Kleinigkeit in deinem und in meinem Leben, die uns zur Gefahr wird, wo ihr sagt, hey, lass es nicht abschneiden. Es macht dich nur kaputt. Damals wie heute ist es ein Kampf, sich nicht anzupassen an das, was man so tut. Es mit dem Wort Gottes immer noch genau zu nehmen und nicht auf die Verführung Satans reinzufallen. Jesus sagte, ich schneide ab, wer das mitmacht. Er bezeichnet es selbst zwar nur als eine Kleinigkeit, aber wir wissen alle, wenn Obst an der kleinen Stelle faul wird, da kann ich nur so viel gesundes Obst daneben legen, das wird nicht wieder heil. Es muss abgeschnitten werden. Und dass es nicht anders geht, hat Jesus letztlich an Karfreitag uns so deutlich gemacht. Als er sagte, Vater, gib sie einen anderen Weg, als dass diese Schuld besiegt werden kann. Und als er sagte, nein, da ließ er sich für uns kreuzigen. Er hat ganze Sache gemacht, damit auch wir ganze Sache machen können. Und bei Jesus zählt nicht, was wir meinen, was vielleicht noch durchgeht oder wo christliche Leiter Gemeinden tatenlos zusehen und sagen, das ist für uns alles noch okay, haben wir heute in großen Vielfalt leider auch, dass Gottes Wort an vielen Stellen nicht mehr so ernst genommen wird und man mit denen gerne mitmacht, was in der Welt so üblich ist. So war es damals auch. Und Jesus erklärt dem aber, ich werde dagegen kämpfen. Dieselbe Richtung ging übrigens auch die Lehre der Nikolaiden, die hier auch angesprochen ist. Der Verweis auf die Nikolaiten zeigt, dass es kein Einzelfall in der Gemeinde war, sondern dass eine Vermischung von Glaube und Mode sie fest im Griff hatten. In der außerbiblischen Zeitdokumenten finden wir unter anderem diesen Hinweis. Dort heißt es, vor jener Zeit hatten streitsüchtige und verderbenbringende Menschen im Namen des Diakon Nikolaus sich eine Sonderlehre geschaffen, dass nämlich Götzenopferfleisch einen Exorzismus unterzogen werden soll, damit es gegessen werden kann. Und dass ein jeder, der Unzucht getrieben hat, am achten Tage Frieden empfange. Frieden empfangen heißt in diesem Zusammenhang, Unzucht ist nicht so schlimm. Nach 8 Tagen soll man den Betreffenden wieder die vollen Rechte der Gemeinschaft gewähren.
Sorry.
Nichts kaputt gegangen.
Ja, ich will alles hören.
Muss mal raus, Jan Piep hat mich gerade angerufen.
Sorry.
Das, was hier praktiziert wurde, erinnert so ein bisschen an den Ablasshandel und am Karneval. Einfach mal tun, wozu man Lust hat, wie sagt man so schön, die Sau rauslassen, hinterher ein bisschen Buße tun und alles ist wieder gut, ich kann weitermachen, Schwamm drüber. Man versucht also, die Sünde schön zu reden, mit der Bibel zu harmonisieren, faule Kompromisse zu schließen und sich mit solchen Kleinigkeiten zu arrangieren. Anstatt sich an Jesus festzukrallen, schloss man einen Frieden mit dem, was alle tun wollen. Vergessen ist das Leben, dass unser Leben ein Lobpreis Gottes sein soll, ein Leben in der Heiligung, das anders ist. Vergessen ist die Bedeutung, dass Jesus sein ganzes Leben gegeben hat, dass wir anders leben können. Und unbemerkt hat sich dieser Lebensstil in die Gemeinde, in den Christen Pergamon breit gemacht. Ist immer so ein schleichender Prozess. Es war so selbstverständlich geworden, dass Jesus sehr eindringlich zur Buße und zur Umkehr aufrufen muss. Erschreckend ist an dieser Stelle, dass offensichtlich wohl keiner in der Gemeinde etwas dagegen tat. Und wenn keiner etwas dagegen tut, ist es irgendwann normal. Nur Pergamon macht an dieser Stelle doch klar, selbst wenn es für uns klar zu sein scheint, bei Jesus geht das nicht durch. Auch, wie er selber sagte, diese Kleinigkeit nicht. Und das zweischneidige Schwert wird sauber trennen zwischen Gutem und Schlechtem. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem Sieger werde ich geben vom verborgenen Manna und ich werde ihm geben einen weißen Stein und auf dem weißen Stein einen neuen Namen geschrieben, welchen niemand weiß außer dem, der ihn empfängt. Wer Ohren hat, der höre, schreibt an alle Gemeinden. Der Geist, der Zeugnis unserem Geist gibt, dass wir Kinder Gottes sind, spricht hier. Gott selber, manchmal auch durch schlechtes Gewissen. Und Pergamon fordert er auf, tu Buße, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und wer das tut, wer sich von Gott zur Ruhe, zur Umkehr rufen lässt, ist Sieger. Nicht das Gericht, sondern den Siegespreis hält Jesus am Ende seiner Gemeinde vor Augen, sagt, das ist das, wo ich haben möchte. Ihr sollt ankommen. Für Pergamon hieß das, du bekommst vom verborgenen Manna. Das heißt, du hast eine Nahrung, von der keiner weiß. Und mir fällt es immer wieder auf, in der Bibel haben wir eine verborgene Nahrung, von der viele nicht wissen, was da drin steckt. Was für eine Kraft, für eine lebensverändernde Kraft. Was für eine Ermutigung, für eine Korrektur. Das ganze Heil Gottes steckt da drin. Manna war die Nahrung Gottes für das Volk in der Wüste. Die Bibel ist unsere Nahrung für unsere Seele, für unsere Nachfolge in dieser Welt. Es ist auch ein Hinweis auf Jesus. Das sagt dieser Jesus, der sagte, wer von mir leben wird, wird satt. Ich bin das Brot des Lebens. Klammere dich in allem, wirklich allen Dingen, nur an ihn. Du weißt doch, wer Jesus ist und was er bedeutet und dass er das Leben hat. Alle anderen Lebensstile, alle anderen Lebensentwürfe sind wertlose Kopien, die manchmal sehr attraktiv sein können, aber letztlich wertlos. Aber wer aus Jesus, dem Wort lebt, ist Sieger, hat mit Jesus diese Welt überwunden. In diese Richtung geht auch die Bedeutung des weißen Steins. Weißer Stein und ein geheimnisvoller Name heißt es hier. Damals gab es für den Sieger bei den Olympischen Spielen einen Stein. Gab einen Kranz und einen Stein, das war wie so ein Gutschein, muss man sich vorstellen. Wer diesen Stein hatte, hatte eine Beglaubigung für Vergünstigungen. Es war der Nachweis dafür, ich habe es, ich habe den Sieg, ich darf Vergünstigungen haben. Und wenn wir Jesus haben, haben wir den Sieger, haben wir das ewige Leben. Haben wir eine Vergünstigung, ich würde sie mal so ausdrücken, wie ich es immer wieder erlebe, die mich frei macht von der Panik dieser Welt, die mich frei macht von den Sorgen dieser Welt. Ich habe trotzdem Sorgen, es ist nicht alles heile Welt, aber es belastet nicht, weil ich weiß, mein Gott hat es in der Hand. Und ich habe, wie schreibt Paulus, den Unterpfand des Glaubens. Ich habe diesen Stein, dieses ewige Leben sicher. Dazu noch der geheimnisvolle Name, vielleicht ein Hinweis auf 2. Korinther 5, 17, da heißt es, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. In der Wiedergeburt haben wir das Bürgerrecht im Himmel bekommen. Und das heißt, unser Name ist im Buch des Lebens eingetragen. Vielleicht, denkt mancher Ausleger an dieser Stelle, vielleicht ist dann auch mit so einem Anhang versehen, wo die Bedeutung des Namens noch drinne vorkommt, wie aus Abraham, der Abraham wurde, wie aus Simon, Petrus der Fels wurde, wie aus Saulus, ein Paulus wurde. Ein geheimnisvoller Name, den niemand weiß, aber den Jesus mit uns verbindet. Tatsache ist, das neue Leben in Jesus scheint in dieser Welt wenig Bedeutung zu haben, aber es ist das Leben und ist der Gutschein, der Stein für die Ewigkeit. Ein Schlussgedanken, Pergamon, wo das Papier herkommt. Pergamon verrottet, der Stein nicht. Zeitgeist verrottet, ewiges Leben nicht. Amen.